Fragen an den Autor. Auf einem Ihrer Kinderfotos sind Sie mit einem Kinderfahrrad abgebildet. Woher hatten Sie das Rädchen? Das war doch sicherlich im Iran etwas Außergewöhnliches. Als ich nach Deutschland kam, hatten die meisten Deutschen noch eine sehr unrealistische und abenteuerliche Vorstellung vom Leben der Menschen im Iran. Mehr als einmal wurde ich von verschiedenen Bekannten gefragt, gibt es im Iran auch Fernsehen? Habt ihr dort auch Telefon? Sie waren erstaunt, als ich ihnen erzählte, dass sich die Serien und amerikanischen Western, die jetzt in Deutschland im Fernsehen gesendet werden, bereits als Kind gesehen habe. Wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher und konnten damit amerikanische Programme empfangen. Im Iran gab es bereits in den 70er Jahren weibliche Piloten. Wenn ich sage, uns ging es gut, meine ich damit, dass wir alles hatten. Es war kein besonderer Luxus, ein Kinderfahrrad zu besitzen. Es herrschte hier wohl die Vorstellung, dass wir mit Kamelen zur Schule geritten seien und mit Taschenlampe oder Öllicht in Hütten gelebt hätten. Wir hatten im Iran bedingt durch das Öl einen aus Amerika importierten Lebensstandard, wahrscheinlich schon früher als in Deutschland. Unser Kapital war das Öl. Wir konnten es uns leisten, die entsprechenden Güter aus Amerika zu kaufen. Und die Amerikaner profitierten doppelt dabei. Sie verdienten an uns, vergrößerten damit aber auch ihren Einfluss. Dachten Sie manchmal an Flucht? So ein Transport ins Gefangenenlager hätte doch vielleicht eine Gelegenheit geboten. Ich persönlich habe nie an Flucht gedacht. Nicht aus Feigheit, sondern weil eine Flucht, wie sie in Filmen gezeigt wird, mit der Realität nichts zu tun hat. Außerdem habe ich mich im Gefängnis sicherer gefühlt als draußen. Das wurde mir bewusst, als ich einmal ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Da habe ich erfahren, wie die Iraker mit uns umgehen, wenn sie sich von den Soldaten unbeobachtet fühlen. Gab es Fluchtversuche von Kameraden, mit oder ohne Erfolg? Zu Beginn des Krieges ist zwei Gefangenen die Flucht aus dem Lager in Mossul gelungen. Die Iraker haben zwar behauptet, dass sie die beiden wieder verhaftet hätten, aber nach einigen Monaten haben Kameraden von ihnen Briefe erhalten, die aus dem Iran geschickt wurden. Dort saßen sie allerdings einige Monate in Untersuchungshaft. Sie haben über sexuelle Beziehungen in Gefangenschaft berichtet. Was dachten Sie darüber? Mir ging es bei meinen Darstellungen nicht um gleichgeschlechtliche Beziehungen an sich, gegen die ich nichts einzuwenden habe. Ich wollte auf solche gläubige Muslime hinweisen, die Minderjährige im Gefangenenlager missbraucht haben. Für mich war es unerträglich, dass jemand gegen seinen Willen in so einer Beziehung gezwungen wurde. Als die Amerikaner in den Irak einmarschiert sind, haben sie sicherlich gejubelt. Nein, ganz im Gegenteil. Auch war ich froh, dass Deutschland sich in dieser Angelegenheit, Bundeskanzler Schröder sei es gedankt, nicht von den Amerikanern hat hineinziehen lassen. Rachegefühle sind mir völlig fremd. Darüber hat sich auch mein Therapeut Dr. Gressner gewundert. Er hat mich einmal gefragt, was machen Sie, wenn Sie einmal die Leute, die Sie gefoltert haben, auf der Straße treffen? Ich habe gesagt, vielleicht frage ich, ob wir eine Tasse Kaffee zusammen trinken können. Dann war er wütend auf mich. Wie können Sie so reagieren? Aber ich denke, die, die mir das angetan haben, standen sicherlich selbst unter Druck. Soll ich, in der Freiheit, in der wir hier leben, dasselbe mit Ihnen machen? Was können Sie über die Behandlung der gefangenen Iraker im Iran sagen? Ich weiß nicht, ob die Iraker in iranischen Gefängnissen weniger zu leiden hatten als wir im Irak. Fest steht aber, dass sie im Gegensatz zu uns ideologisch massivem Druck unterworfen waren. Sie mussten zum Beispiel ausgewählte Bücher lesen und ihren Inhalt wiedergeben und wurden gezwungen, an bestimmten religiösen Veranstaltungen teilzunehmen. Als wir uns beim Gefangenenaustausch an der Grenze gegenüberstanden, machten die irakischen Gefangenen, zumindest äußerlich, einen gesunden Eindruck, während wir Iraner nur Haut und Knochen waren. Wir hatten ja in den letzten Jahren nur so viel zu essen bekommen, wie zum Überleben notwendig war, und lebten außerdem unter menschenunwürdigen Bedingungen, besaßen nichts und waren ständig der Willkür und den Folterungen unserer Bewacher ausgesetzt. Um eine Minute länger auf dem Klo sitzen zu können, haben wir miteinander gestritten und uns gegenseitig beschimpft. Offensichtlich handelten die Diktatoren nach dem Spruch, halte die Araber satt und die Perser hungrig, dann kannst du die Welt beherrschen. Unter den Gefangenen wurden doch sicherlich Heimatadressen ausgetauscht. Haben Sie zu dem einen oder anderen Leidensgenossen später noch Verbindung aufnehmen können? In den letzten Tagen vor unserer Freilassung war der Adressenaustausch unsere einzige Beschäftigung. Und den Kameraden, mit denen ich später Verbindung aufgenommen hatte, ging es wie mir. Entweder sie standen unter massivem Druck oder sie waren ohne Job und ohne jegliche Unterstützung. Gab es noch eine Verbindung zu Hamed? Sie hatten sich doch viel zu verdanken. Ja, ich habe nach langem Suchen eine Telefonnummer von ihm gefunden. Über meinen Anruf hat er sich zunächst sehr gefreut. Aber dann fragte er: Ich habe gehört, dass du in der Gefangenschaft deinen Glauben verloren hast. Ist das wahr? Ich habe bestätigt, dass es stimmt. Und wenn du deshalb keinen Kontakt mit mir haben möchtest, ist es deine Entscheidung. Und ich habe volles Verständnis dafür. Du hast meine Telefonnummer. Melde dich, wenn du es dir anders überlegst. Dann habe ich den Hörer aufgelegt und nie mehr etwas von ihm gehört.